ein Inhaltshinweis. In diesem Podcast sprechen wir über HIV, AIDS und damit verbundene Erfahrungen wie Diskriminierungen. Höre die Folge nur, wenn du dich bereit dafür fühlst. Es ist Heiligabend 1998. In einer alten Dachwohnung in Luzern sitzen vier Menschen um ein Fondue-Caclon. Der Dampf, der aus dem flüssigen Käse aufsteigt, vermischt sich mit dem Rauch der Zigaretten. Es ist heiß und stickig. Eine der Personen ist Schwester Margrit Bösch aus der Gemeinschaft der St. Anna-Schwestern.
Dann sind wir da so im Kreis gesessen. Wir waren derart glücklich.
Schwester Margrit hat von der Oberin die Erlaubnis erhalten, an diesem Abend der Gemeinschaft fern zu bleiben. Eine absolute Ausnahme, denn eigentlich ist es für Schwestern Pflicht, Weihnachten mit der Gemeinschaft zu feiern. Doch Schwester Margrit hat heute Wichtigeres zu tun. Die drei Männer, die mit ihr am Tisch sitzen, feiern zum letzten Mal Weihnachten. Sie sind alle um die 30 und an AIDS erkrankt. Die Krankheit ist weit fortgeschritten. Sie haben nur noch wenige Wochen zu leben.
Alle drei waren abgemagert und sie konnten noch so knapp laufen. Die haben alle drei den Frühling nicht mehr erlebt.
Einen der Männer, nennen wir ihn Heinz, betreut Schwester Margrit bei der kirchlichen Gassenarbeit Luzern. Er hat sich gewünscht, noch einmal so zu feiern wie in seiner Kindheit. Mit einem Käsefondue. Da sich Heinz ein Fondue nicht leisten kann, springt Schwester Margrit ein. Ihre Kolleginnen von der kirchlichen Gassenarbeit Luzern helfen ihr.
Eine hat gesagt, du, ich habe zu Hause ein Fondue-Geschirr mit Gäbeli, alles, die kann ich dir geben. Eine weitere hat gesagt, aber du weißt, zu einem richtigen Fondue gehört auch Kirsch. Ich habe das alles gesammelt. Dann habe ich zu diesem Mann gesagt, ich besorge den Christbaum. Und er selber,
also Heinz,
ging ins Brockenhaus und hat sich Christbaumschmuck wie früher mit diesen Vögeli, wo man anklammern konnte, und Kerzen. Unglaublich, was er da alles zusammengeholt hat.
Schon am Nachmittag geht Margrit in die Dachwohnung, um Heinz bei der Vorbereitung zu helfen. Später kommen seine beiden Freunde dazu. Gemeinsam essen sie das Fondue, zum Dessert gibt es Raketenglacés. Und dann geschieht etwas Unerwartetes. Zumindest für Margrit.
Da hat der eine einen Joint hervorgenommen. Und wir saßen da. Und für die war das selbstverständlich. Der eine gesagt, du Margrit, also du musst auch einen Zug nehmen. Das gehört jetzt dazu. Und ich habe gedacht, ja, das kann ich ja machen, oder?
Schwester Margrit hat noch nie in ihrem Leben einen Joint geraucht.
Ich habe da einen Zug genommen und einen zweiten.
Irgendwann ist es in dem kleinen Raum so heiß, dass Schwester Margrit ihren Pullover auszieht.
Dann haben sie nachher einer Mitarbeiterin von der Gassenarbeit erzählt, ich hätte dann Striptease gemacht. Also die haben sich so amüsiert.
Draußen beginnt es zu schneien. Erst spät abends macht sich Schwester Margrit auf den Heimweg. Im Schneegestöber spaziert sie quer durch die Stadt nach Hause.
Ich war ja den ganzen Abend in diesem kleinen Raum und die haben den ganzen Abend geraucht. Ich habe passiv geraucht. Ich bin wie auf Wolken gelaufen.
Mit anderen Worten, Schwester Margrit ist bekifft.
Das war wie eine letzte Freude und die haben mich so ausgelacht. Also ausgelacht, die hatten so Freude, dass ich das nicht ertragen habe, oder?
Dass sie bekifft waren.
Nein, dass ich bekifft war, ja. Ich denke heute noch jede Weihnacht an diese Geschichte.
Das ist Fuck, Fight, Care. Der Podcast der AIDS-Hilfe Schweiz, produziert von der Podcast-Schmiede in Zusammenarbeit mit Radar RP. Mein Name ist Manuel Diener. In diesem Podcast erzählen wir die Geschichte von HIV in der Schweiz. Wir sprechen mit Menschen, die den Ausbruch der AIDS-Epidemie miterlebt haben und selbst betroffen waren. Mit Menschen, die keine Berührungsängste hatten und die gegen das Virus und gegen die Stigmatisierung gekämpft haben. Und mit Menschen, die heute mit HIV leben. Folge 3: Care. 1998, als Schwester Margrit mit den drei Männern Weihnachten feiert, hat HIV seinen Schrecken weitgehend verloren. Seit 1996 gibt es eine wirksame Therapie. Sowohl die Diagnosen als auch die Todesfälle nehmen kontinuierlich ab. Bei den drogengebrauchenden Menschen sind die Übertragungen schon früher zurückgegangen. 1985 machten sie fast 70% aller HIV-Infektionen aus, 1998 nur noch 10%. Das ist der fortschrittlichen Schweizer Drogenpolitik zu verdanken, die ab 1991 nicht nur auf Repression, Prävention und Therapie setzt, sondern auch auf Schadensminderung. Das heißt, wenn Substanzen konsumiert werden, dann wenigstens auf eine Weise, die möglichst wenig Schaden verursacht. Eine zentrale schadensmindernde Maßnahme ist die Abgabe steriler Spritzen. Bis sich das in allen Bereichen der Gesellschaft durchsetzt, dauert es aber eine Weile. Ihr erinnert euch, noch 1993 wurde Bea Abersold aus dem Gefängnis geworfen, weil sie vereinzelt sterile Spritzen abgegeben hat. Wenn ihr euch nicht erinnert, hört mal bei der zweiten Episode rein. Doch trotz wirksamer Therapie und schadensmindernden Maßnahmen sterben nach wie vor suchtkranke Menschen an AIDS. Eben zum Beispiel Heinz. Anfang 1999, wenige Wochen nach dem gemeinsamen Weihnachtsessen, verschlechtert sich sein Gesundheitszustand rapide.
Da waren nur Haut und Knochen und hatte zudem ganz viele offene Wunden, also auch die Lippen. Und der konnte auch nicht mehr essen. Und Infusionen, das gab es damals nicht. Schon gar nicht für diese Leute.
Schwester Margrit besucht Heinz in dieser Zeit oft im Spital. An einen Moment kurz vor seinem Tod kann sie sich noch ganz genau erinnern.
Ich habe ihm meine Hand über die Haare gestrichen, habe seine Hand gehalten. Er hat mich gehalten. Er hat durch das gespürt, dass ich ihn akzeptiere. Das hat ihn extrem beruhigt. Wir hatten da nicht einen Katalog, was man darf und was nicht. Das ist ganz spontan entstanden.
Ein paar Tage später stirbt Heinz. Schwester Margrit arbeitet damals bei der kirchlichen Gassenarbeit und im Krankenzimmer für Obdachlose in Luzern. Die Stelle als Pflegefachfrau in der Klinik St. Anna, wo sie auch die Ausbildung gemacht hat, hat sie nach 30 Jahren aufgegeben. Es war ihr zu viel Hightech und zu wenig Zeit für die PatientInnen.
Mehr und mehr kamen auch Ärzte dazu, die sogenannte Wiederherstellungschirurgie, also Schönheitsoperationen, Facelifting. Das war so eine andere, neue Welt für mich. Unser Gründer hat ja die St. Anna-Schwestern gegründet, um der Not der Zeit zu begegnen. Und ich habe dann für mich ganz allein mir überlegt, ja, ist das noch die Not der Zeit?
Nein, sagt sich Schwester Margrit und macht sich auf die Suche nach der Not der Zeit.
Habe ich sogar bei einer Berufsberaterin beraten lassen. Ich weiß nicht mehr, wie ich mit dieser Mitarbeiterin von der Gassenarbeit in Kontakt kam. Auf jeden Fall hat sie mich ja dann an einem Abend mitgenommen.
An diesem Abend eröffnet sich Schwester Margrit eine komplett neue Welt.
Ich musste auch eine neue Sprache lernen. Also zum Beispiel, was ist ein Junkie, ein Joint, eine Pumpe, ein Speed oder eine OD, eine Überdosis. Also die haben auch Abkürzungen oder ein Horrortrip und was Dealen ist und alles.
Sie beginnt an ihren freien Tagen im Krankenzimmer für Obdachlose zu arbeiten. Immer wieder versuchen die PatientInnen, sie zu prüfen, wie sie es ausdrückt. Doch Schwester Margrit lässt sich davon nicht beirren.
Zum Beispiel, wenn ein Mann mir gesagt hat, er heiße Fritz, dann habe ich ihm immer Fritz gesagt, obwohl ich wusste, er heißt Hans. Das war so spannend, wie lange das ging, bis er mich einmal gefragt hat, Margrit, warum sagst du mir Fritz, du weißt doch, dass ich Hans heiße. Habe ich gesagt, ja, und warum sagst du mir, du heißt Fritz und ich lüge dich ja auch nicht an?
Nicht alle Schwestern der St. Anna-Gemeinschaft sind erfreut, dass Schwester Margrit nun auf der Gasse arbeitet.
Ich habe es dann sehr bald gemerkt, dass vor allem ältere Schwestern, eine ist mir besonders in Erinnerung geblieben, die hat mich nicht mehr gegrüßt, hat mir gesagt, ich stinke, ich solle gefälligst, bevor ich ins Esszimmer komme oder in die Kapelle, soll ich mich duschen und Haare waschen. Damals war das Rauchen in öffentlichen Räumen noch erlaubt und wir haben manchmal kaum die Leute gesehen. Ich war den ganzen Tag in diesem Rauch und Haare und Kleider. Das ist klar, dass das nicht mehr nach Weihrauch und weiß nicht was duftet.
Es werden ihr Vorschriften gemacht.
Es wurde mir vorgeschrieben, ich dürfe nicht, wenn ich auch an einem Sonntag gearbeitet habe, ich dürfe nicht in Hosen, also in Jeans, in die Kirche kommen. Es war ein Schüpp vorgeschrieben und so. Und ich habe dann gesagt, ich gehe nicht wegen Schwester sowieso in die Kirche. Man geht doch wegen dem lieben Gott in die Kirche. Ich habe immer so die auch ein bisschen gereizt. Und habe das immer und immer wieder gesagt, das sind keine Süffel, das sind keine Trögler, das sind Drogenkranke, Alkoholkranke. Und einem kranken Menschen begegnen wir anders als einem Verbrecher, zu dem sie gemacht wurden.
Im Krankenzimmer für Obdachlose pflegt Schwester Margrit auch Menschen, die an AIDS erkrankt sind. Als Pflegefachperson darf man ja eh nicht zimperlich sein. Doch die Pflege von Menschen, bei denen AIDS fortgeschritten ist, ist noch einmal Next Level.
Ich habe da Bilder im Kopf auch von einem Mann, der hatte... Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das war nur Eiter und Blut. So lag er im Kantonsspital. Der hatte derart Schmerzen und der war schwerst abhängig. Und Morphium und was sie ihm gespritzt hat, das war wie Zuckerwasser für ihn. 10 Tage später ist er gestorben und mussten wir noch beide Beine amputieren. Bei ihm habe ich Sitzwache gemacht. Und habe versucht, ihn zu überzeugen, dass das ihm Schmerzen nimmt. Weil wir konnten ihn gar nicht mehr pflegen mit diesen Offenen. Das war furchtbar, auch dabei zu sein und das auszuhalten.
Auch der Geruch in diesem Krankenzimmer ist eine Herausforderung. Doch Schwester Margrit und ihre Kolleginnen lösen das Problem auf pragmatische und einfühlsame Art und Weise.
Zündhölzer, aber nicht die künstlichen da mit rotem Kopf, sondern die alten, wie heißt jetzt die? Also die richtigen Zündhölzer, wenn man die anzündet, die neutralisieren alle Düfte. Es wirkt zwar nicht sehr lange, aber wir haben halt manchmal eine ganze Schachtel gebraucht, bis der Verbandwechsel vorbei war. Und das waren einfach so praktische Hilfen. Vielleicht hat es gar nicht so stark gewirkt, aber etwas dagegen tun können, ohne den anderen zu verletzen.
Wenn es um die Pflege der blutenden Lippen und der Schleimhäute im Mund geht, muss Schwester Margrit kreativ werden. Eine ihrer Ideen, den durstigen PatientInnen mit einer Injektionsspritze kaltes Bier unter die Zunge träufeln. Das wirkt Wunder. Schwester Margrit erlebt immer wieder sehr berührende Momente. Nach dem Tod eines Mannes, den sie beim Sterben begleitet hat, findet sie in dessen Nachttischchen nur einen einzigen Gegenstand. Eine Postkarte,
die seine Mutter ihm einmal geschrieben hat und er hat nie auf diese Karte seiner Mutter geantwortet. Und diese Karte habe ich ihr dann ausgehändigt. Das war so eindrücklich, was er hat ja das gelesen. Und ich konnte ihr dann sagen, dass er immer wieder von seiner Mutter gesprochen hat und nicht negativ. Aber manchmal mussten sich diese Eltern halt wirklich auch abgrenzen. Die haben die Eltern bestohlen zu Hause, alles, was sie verkaufen konnten oder Bargeld auch. Und Ja, das war oft auch eine Überforderung.
Nach dem Tod wäscht Schwester Margrit die Verstorbenen und zieht ihnen ihre Wunschkleidung an.
Es gab einen Mann, der kam fast immer barfuß. Und er wollte dann nicht, dass ich ihm Schuhe anziehe oder Socken. Das war, ja, da war er barfuß.
Ein anderer Mann will in seiner Lieblingsjacke beerdigt werden.
Auf dem Rücken war ein Hanfblatt. So tickzack war das aufgenäht, oder? Und ich habe dann diese Jacke auf ihn gelegt und so richtig angezogen, aber damit dieses Hanfblatt bei ihm war.
Und nochmals ein anderer wünscht sich eine Beerdigung im Rolling Stones Shirt mit ganz lauter Rolling Stones Musik. Solche Wünsche erfüllt Schwester Margrit nur allzu gern. Auch Claude Bonjour von der Gruppe Sida Neuchâtel hat viele Beerdigungen erlebt. 30 Jahre lang hat sie Menschen betreut und beraten, die mit HIV leben.
Mon nom, c'est Bonjour. Mon prénom, Claude. Claude Bonjour.
Für einen ihrer ersten Klienten hat sie die Trauerrede gehalten. Vor einigen Jahren trifft sie zufällig seine Schwester.
Et tout m'est revenu. Et elle aussi.
Mir kam alles wieder in den Sinn. Und ihr auch. Sie erinnerte sich noch an die Worte, die ich gesagt hatte. Das war einzigartig. Wir sahen uns in die Augen, wir erinnerten uns an alles, was wir erlebt hatten. Und das Gesicht ihres Bruders kam mir wieder in den Sinn. Er wusste, dass er sterben würde, dass ich bei seiner Beerdigung sprechen würde. Und er sagte mir, einfach kein Blabla.
Wenn ihre KlientInnen sterben, dann macht sie das zwar traurig, aber nicht nur.
Es gab mir überraschenderweise eine Energie, weil ich für sie lebte. Wenn eine Person starb, nahm ich ihre Lebenskraft und ließ sie weiterleben. Ich behielt diese Energie, diese Lebenskraft in mir und ich trug sie weiter. Nun ja, es war ein schöner Walzer, ein schöner Tanz mit den Verstorbenen.
Durch ihre Erinnerung leben die Menschen also gewissermaßen weiter.
Bei den Menschen, die ich begleite, habe ich ein sehr gutes Gedächtnis. Ich erinnere mich an fast alles, ohne mir Notizen zu machen. Wenn ich die Person vor mir habe, kommt mir alles wieder in den Sinn. Ich bin also gewissermaßen ihre Biografin. Es gibt eine Art Austausch, einen Energietransfer, einen Transfer von Liebe. Es ist reine Liebe.
Schwester Margrit sieht das übrigens sehr ähnlich.
Wenn man von HIV und AIDS gesprochen hat, für mich war das immer ein Zusammenhang mit Namen. Ich hatte immer ein Gesicht oder einen Namen. Das war für mich nicht einfach eine Krankheit, wie ich zum Beispiel vielleicht in einem Schulbuch über Keuchhusten gelesen habe oder so. Es war ein Teil meines Lebens.
Schnitt. Zürich an einem heißen Sommertag. Julia sitzt in ihrem Wohnzimmer. Ihr Hund Günther döst gemütlich vor sich hin. Julia weiß seit 2012, dass sie mit HIV lebt. Obwohl man mittlerweile gut mit HIV leben kann, ist die Diagnose für sie ein riesiger Schock.
Puh, also ich würde es echt so ein bisschen als Tunnelblick beschreiben. Mir wurde ganz kalt, heiß. Ich glaube, ich konnte in dem ersten Moment gar nicht so wirklich realisieren, was da passiert ist. Und ich bin zusammengebrochen in dem Moment, glaube ich. Eine Welt für mich ist zusammengebrochen. Und da ich halt auch nicht so ein wirklich großes Wissen über HIV hatte zu dem Zeitpunkt, habe ich gedacht, ich sterbe. Das war mein erster Gedanke, ehrlich gesagt.
Doch glücklicherweise fängt sie der behandelnde Arzt gut auf.
Der hat mir dann auch direkt gesagt, dass das kein Todesurteil ist und dass wir da auf jeden Fall einen guten Umgang mitfinden.
Trotzdem ist Julia zu Beginn absolut lost.
Ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich bin dann auch zur AIDS-Hilfe gegangen. Und da hieß es, ja, komm doch mal vorbei, wir machen immer so einen Sonntagsbrunch. Und da habe ich auch gefragt, sind denn da andere junge Frauen zum Beispiel? Und das wurde halt verneint. Und ich wollte jetzt auch nicht irgendwie zu dem damaligen Zeitpunkt nicht mit älteren Menschen da sitzen und mich über HIV austauschen.
Kurz nach Julias Diagnose findet auch ihr damaliger Freund heraus, dass er mit HIV lebt. Da sich Julia vor der Beziehung auf alles getestet hat, ist klar, er hat sie angesteckt. Zunächst schweißt sie das gemeinsame Schicksal zusammen.
Wir haben da zusammengesessen und versucht, irgendwie darüber zu sprechen oder haben auch zusammen geschwiegen. Wir haben geweint, wir haben uns in den Arm gelegen. Das war so der erste Moment eigentlich, zusammen getrauert.
Doch mehr und mehr wird die Traurigkeit von Wut überlagert.
Und er hatte ja auch vor mir Partnerschaften, Liebschaften. Und ich habe auch gesagt, du musst darüber reden oder das irgendwie anonym mitteilen, damit die Ex-Partnerinnen sich auch testen lassen können. Und das fand er dann halt auch wirklich nicht so gut. Und da ist es bei mir dann schon sauer aufgestoßen, weil ich echt dachte, das kann nicht sein. Das ist für mich nicht der adäquate Umgang damit.
Das ist ein Grund, warum sie sich wenig später von ihrem Freund trennt. Du musst dir vorstellen, Julia lebt damals in einer Kleinstadt. Alle wissen alles über alle. Die Familie ihres Freundes hat Angst, dass man schlecht über sie redet.
Ich habe mich auch daran gehalten, obwohl ich immer das Gefühl hatte, ich würde es eigentlich gerne mehr mitteilen. Es war sehr, sehr schwierig für mich.
Sie führt eine Art Doppelleben.
Ich hatte ja schon ein großes Geheimnis und das mit sich rumzutragen ist eine große Last. Also als ich dann angefangen habe, das mit meiner Psychologin aufzuarbeiten, ist ein Kartenhaus zusammengebrochen. Ich habe ganz, ganz viel getrauert, geweint, Ängste gehabt, habe dann angefangen, mich Freundinnen zu offenbaren, Freunden zu offenbaren. Und mit jedem Mal der Offenbarung habe ich mich leichter gefühlt.
Ihr Umfeld fängt sie auf.
Ja, ich würde schon sagen, die Psychotherapie und meine Freundin. Entschuldigung. Ich habe einfach eine sehr, sehr gute Freundin. Die ist immer da. Entschuldigung, ich weiß gar nicht, warum ich weine. Ich glaube einfach, weil sie mir so viel bedeutet. Meine Freundin, die hat mich einfach den ganzen Prozess über begleitet. Und sie war auch die erste Person, der ich das mitgeteilt habe. Und ja, also ich glaube, ich verspüre so eine große Zuneigung zu ihr, dass ich ihr einfach sehr, sehr dankbar bin. Wir sind heute auch einfach noch sehr gut befreundet. Und ich bin einfach super dankbar, dass ich sie in meinem Leben habe. Und mein Partner natürlich auch. Also ich glaube, der hat auch noch mal sehr viel zu meinem Selbstwert dazu beigetragen, ja.
Vor 6 Jahren lernt sie ihren heutigen Partner kennen. Die große Frage ist, wann soll sie ihm erzählen, dass sie mit HIV lebt? Sie weiß, eine Informationspflicht gibt es nicht, denn dank dem Medikament ist das Virus nicht nachweisbar und somit auch nicht übertragbar.
Dementsprechend habe ich das eigentlich erst mitgeteilt, als wir uns schon so ein bisschen, wo ich mir sicherer war, wo ich dann auch das Gefühl hatte, ich bin total verliebt und ich möchte jetzt eigentlich eine feste Beziehung.
Sie kann sich noch gut an den Moment erinnern.
Wir haben irgendwas zusammen gemacht, danach waren wir bei mir und es war eigentlich voll der ruhige, entspannte Abend und dann habe ich gesagt, ich muss dir auch noch was sagen. Und ja, dann ist das einfach so aus mir rausgeblubbert.
Ihr Partner reagiert sehr gut.
Ja, schon im ersten Moment glaube ich so ein bisschen, oh, okay, aber jetzt gar nicht negativ oder es waren gar nicht so viele Fragen im Raum. Ich glaube, er war einfach auch schon sehr aufgeklärt. Ich glaube, dann waren so die üblichen Fragen, was bedeutet das für uns, wie geht's weiter, lässt er sich testen, aber es war überhaupt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, das verändert jetzt was zwischen uns. Eher positiv vielleicht, so dass man das Gefühl hat, okay, es ist eher ein Commitment, wenn man jetzt diese Beziehung eingeht.
Heute gibt ihr die Beziehung viel Ruhe.
Dieses Gefühl, ich werde geliebt und ich werde so akzeptiert, wie ich bin, weil das immer eine sehr große Sorge von mir war, dass ich keine Partnerschaft mehr eingehen kann oder mich keiner mehr will.
Für Claude Bonjour ist das etwas vom Schönsten, wenn trotz HIV Liebesgeschichten entstehen.
Wenn sich heute zwei Menschen begegnen und jemand lebt mit HIV, dann ist das kein Problem mehr. Man weiß, wie man damit umgeht. Das ist schön, denn das war vor 30 Jahren noch nicht so.
Ein Paar, das Claude begleitet, bekommt sogar Kinder.
Wir haben nie herausgefunden, wie es dazu kam, aber am Ende war die Liebe stärker. In diesem Fall waren die beiden Kinder glücklicherweise kerngesund.
Die Chance, dass sich das Virus von der Mutter auf das Kind überträgt, ist, sofern die Mutter in Behandlung ist, bei null. Doch damals, als es noch keine wirksamen Medikamente gab, war das Risiko ziemlich hoch. 15-25% während Schwangerschaft und Geburt, sogar bis zu 45%, wenn das Kind zusätzlich gestillt wurde.
Ich erinnere mich noch an dieses Paar. Er kam mit der Geburtsanzeige seiner ersten Tochter und hängte sie neben all den Todesanzeigen auf. Wir haben das gefeiert. Das war ein Sieg. Und nur so nebenbei, die beiden Töchter sind jetzt ehrenamtlich in der AIDS-Gruppe tätig.
Und so schließt sich der Kreis. Menschen, die von HIV betroffen waren, unterstützen Menschen, die heute mit HIV leben. Und dieses Engagement braucht es. Es gibt nach wie vor viel zu tun. Internationale Solidarität bei der Bekämpfung von HIV und AIDS, besserer Zugang zu Medikamenten für benachteiligte Gruppen. Und in der Schweiz ganz besonders, mehr und unkomplizierte Testmöglichkeiten. Das mag überraschen, denn die Schweiz ist durchaus sehr vorbildlich, was die HIV-Therapie angeht. Doch beim Testen besteht ein Defizit. Zu viele Menschen wissen nicht, dass sie mit HIV leben. Deshalb braucht es Testmöglichkeiten an den unterschiedlichsten Orten. Anonym und online, in Fachstellen, in Bars oder Community-Räumen. Das heißt, man muss dorthin, wo die Menschen sind. Auch wenn man in der Schweiz mittlerweile gut mit HIV leben kann, das Virus hat seine Spuren hinterlassen.
Ich habe jetzt in den letzten Jahren sehr viele Gespräche mit schwulen Männern geführt, die wie so eine Generation vor mir waren.
Das ist nochmals Philipp Hofstetter, der Historiker, den du schon von der ersten Episode kennst.
An und für sich sind das alles sehr gesprächige Menschen. Aber immer wenn es zum Thema AIDS kommt, werden diese Menschen immer seltsam ruhig und nachdenklich. Und irgendwie kommt da so ein Schmerz, ein unbearbeiteter Schmerz, eine ganz tiefe Trauer, manchmal eine Wut. Oft haben die keine Worte dafür, was da passiert ist. Und ich glaube, schlussendlich muss es um diese Geschichte gehen, also das, was die Leute emotional beschäftigt hat und nach wie vor beschäftigt, dass ich denke, dass da das muss erforscht und aufgearbeitet werden.
Die AIDS-Epidemie hat Traumata geschaffen, die nicht aufgearbeitet wurden und die bis heute nachwirken. Ganz generell haben Menschen, die mit HIV leben, ein höheres Risiko für psychische Erkrankungen, gerade auch wegen der tagtäglichen Diskriminierung, die sie bis heute erleben. Für Menschen mit HIV braucht es deshalb unbedingt eine starke Stimme. Die AIDS-Hilfe Schweiz gibt es seit 1985. Sie unterstützt Menschen mit Rechtsberatung, Magazinen, Infomaterialien und Testmöglichkeiten und Beratungsstellen im ganzen Land. Die AIDS-Hilfen verteilen kostenlos zehntausende Kondome pro Jahr an Sexarbeiterinnen, finanzieren kostenlose HIV-Tests für Jugendliche und leisten finanzielle Nothilfe für Menschen, die mit HIV leben. All das ist nur möglich, weil viele Menschen regelmäßig spenden. Für eine Schweiz ohne Diskriminierung und ohne neue Infektionen. Und vielleicht leben wir ja irgendwann in einer Welt, in der es Institutionen wie die AIDS-Hilfe nicht mehr braucht. Träumen ist ja erlaubt. Und bis dahin unterstütze die Arbeit der AIDS-Hilfe Schweiz unter aids.ch/spenden. Let's fuck, fight and care. Das war die dritte und letzte Folge von Fuck, Fight, Care. Ich bin Manuel Diener. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann klick auf Abonnieren, schreibe einen Kommentar oder gib uns ein paar Sterne. Das hilft anderen, den Podcast zu finden. Wir widmen Fuck, Fight, Care allen Überlebenden und Opfern der AIDS-Krise. Danke an alle, die ihre Geschichte mit uns geteilt haben. Wenn du Fragen hast zu HIV und anderen sexuell übertragbaren Infektionen, dann wende dich an die AIDS-Hilfe Schweiz. Den Kontakt haben wir in den Shownotes verlinkt. Fuck Fight Care ist ein Podcast der AIDS-Hilfe Schweiz, produziert von der Podcast-Schmiede in Zusammenarbeit mit Radar RP, Projektleitung AIDS-Hilfe Florian Fock, Marlon Gattiker, Raphael Depalon, Konzept, Skript und Schnitt Manuel Diener. Originalmusik Christina Baron. Mastering und Sounddesign Lucia Vasella.